Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem Investor Leonard Leni Fischer. Lieber Leni, was ist für dich diese Woche die Schlagzeile der Weltwirtschaft? Was ist das wichtigste Thema, das wir besprechen müssen?
Das wichtigste Thema ist eine Schlagzeile, über die wenig geredet wird, bis fast gar nicht. Und zwar, dass am Dienstag, Mittwoch die langfristigen Zinsen für Staatsanleihen weltweit auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen sind. Vor 20 Jahren, nur so zur Erinnerung, es ist das wunderschöne Jahr 2006, ich war noch sehr viel jünger, stiegen die Zinsen in 2005, 2006 und wenn man sich erinnert, das war der Startschuss damals neben all den anderen Problemen der dann folgenden Finanzkrise. Insbesondere wichtig dabei sind zwei Zahlen. Das eine ist der dramatische Anstieg der Zinsen in Japan in den letzten ein, zwei Jahren, die ja immer faktisch bei Null waren, und zwar fast 10, 20 Jahre lang, auf immerhin fast 3% für langlaufende Anleihen in den letzten zwei Jahren. Und das zweite, fast noch gefährlichere, der Anstieg der 10-jährigen amerikanischen Staatsschulden auf fast 4,7. Hier gibt es so eine magische Grenze, das sind die 5%, wo sie schon mal waren, vor anderthalb, zwei Jahren ganz kurz. Wo es immer heißt, wenn sie darüber gehen, dann beginnt ein ganz gefährliches Territorium für die internationalen Finanzmärkte. Für jeden deutschen Häuslebauer heißt es aber, da die Deutschen inzwischen auch deutlich über 3% sind, man möchte sich nur daran erinnern, dass es noch 3-4 Jahre her ist, da hatten wir 0% Zinsen in Deutschland beim Staat. Also man konnte für 1,5% sich Geld fürs Haus leihen. Das liegt jetzt auch eher bei 4 bis 4,5%. Eigentlich sehr merkwürdig, wenn man einen deutlichen Anstieg der Zinsen seit 4 Jahren kombiniert mit den höchsten Aktienkursen. Ich beobachte das ganz genau. Es wird wenig im Moment darüber diskutiert. Gerade den US-Zins bei 4,7, den muss man im Auge behalten. Denn du darfst nicht vergessen, Roman, dieser Anstieg der Zinsen fällt zusammen mit einer fast Verschuldungsorgie der Staaten auf der Welt. Mit Verschuldungshöhen, die so hoch sind wie noch nie, deutlich höher die Staatsschulden in Relation zum Bruttosozialprodukt als damals vor 20 Jahren. Also keine völlig ungefährliche, aber bis jetzt vom Markt und auch faktisch ja von der Öffentlichkeit komplett noch ignorierte Situation. Weiter beobachten, mehr kann man dazu nicht sagen, aber man merkt, dass dieses Schuldenmachen der Staaten, auch gerade der USA, nicht mehr so ganz einfach vonstatten geht. Gerade für die Amerikaner, hier sei mal kurz erwähnt, dass vor 20 Jahren vor ungefähr 10 Jahren auf dem Höhepunkt die Chinesen ungefähr fast 1,4 Billionen US-amerikanische Staatsanleihen gehalten haben. Davon haben sie 2/3 verkauft, verkaufen weiter. Es ist eine nicht ungefährliche Mischung. Das amerikanische Staatsdefizit liegt bei 6%. Wir Deutschen arbeiten daran. Wir wollen auch dahin, können ja nicht ewig hinterherhängen, dass wir irgendwo mal mitmachen wollen. Eigentlich paradox, als Deutschland Negativzinsen hatte, also der Staat bekam Geld, um sich Geld zu leihen, da wollten wir keine Schulden machen. Jetzt, wo wieder richtig Zinsen gezahlt werden müssen, ist unsere Politik, also kann überhaupt nicht widerstehen, noch mehr Schulden und noch mehr Schulden zu machen. Mhm. Auf die Dauer kann das nicht gut gehen. Steigende Zinsen und steigende Verschuldungsgrade stellen auf die Dauer wahrscheinlich das eigentliche Dynamit für die Weltwirtschaft dar.
Warum? Ist das potenziell mittel-, langfristig gefährlich für Bürger, für Unternehmer? Warum ist das eine gefährliche Situation?
Guck mal, wenn du alle Schulden nimmst, also die Schulden des Staates, die Schulden des Unternehmenssektors und die Schulden der Privathaushalte, inzwischen sind auch die Privathaushalte weltweit netto verschuldet, dann kommst du in den großen OECD-Ländern zunehmend Richtung 300% Gesamtverschuldung. Das war mal vor 30, 40 Jahren 100%. Wenn also die Zinsen um 1% steigen, wir machen es uns jetzt einfach, unterstellen, das geht sofort in die Zahlungsnotwendigkeit, manchmal hat man längerfristige Zinsbindung, aber die nimmt eher ab. dann musst du mit jedem Prozent ungefähr 3% des Bruttosozialproduktes umverteilen zwischen Schuldnern und Gläubigern. Nicht? Die Zinsen müssen ja gezahlt, die müssen ja erwirtschaftet werden. Also dieser Riesenschuldenberg von fast dem Dreifachen dessen, was wir pro Jahr produzieren, liegt ja wie eine Last auf unseren Schultern. Und das ist wie, als wenn du 10 Kilometer marschierst. Ob du 5 Kilo Gepäck oder 20 Kilo, also alte Bundeswehrzeit, Gepäck mit dir tragen musst. Das macht schon einen großen Unterschied aus, wie es dir geht und ob du schaffst. Also wir tragen einen immer größeren Schuldenberg auf unseren Schultern mit jetzt zunehmend steigenden Zinsen. Auf die Dauer ist das eine, wie heißt es so schön, eine nicht nachhaltige Situation.
Mhm. Wie kann man sich dagegen davor schützen, als Einzelner, wenn man auch...
Naja, damit kommen wir zur zweiten Schlagzeile, die die Optimisten anführen würden. Und da fällt mir nur noch eine leichte Abwandlung das alte Lied von Britney Spears ein. Oopsie did it again. Elon Musk steht kurz vor dem größten Börsengang der Weltgeschichte. Mit einer Bewertung irgendwo um die 1,8 Billionen US-Dollar bis zu 2 Billionen US-Dollar für seine Firma Space AIX, also wo er seine gesamten Aktivitäten gebündelt hat. Ich möchte nur darauf hinweisen, damit, wenn er das hinbekommt, und so sieht's im Moment aus, hat er neben Tesla 2 Billionen Firmen kreiert, die zusammen deutlich mehr wert sind als alle deutschen Firmen. Das ist ja auch eine Aussage. Und natürlich ist die große Diskussion, ist SpaceX so viel wert? Einfach nur so zum Vergleich. Noch vor einem Jahr wurde die Firma mit 300 bis 500 Milliarden Dollar bewertet. Wir reden also jetzt bei einem Börsengang von dem 3- bis 4-5-fachen der Bewertung von vor einem Jahr. Die Firma macht keinen Gewinn. Der Space-Teil macht rund 3,5-4 Milliarden Dollar. Die Aktivitäten um X und künstliche Intelligenz verlieren ungefähr dasselbe. Die eigentliche Geschichte, wenn du mit jedem mit dem du sprichst, ist die eigentliche Geschichte natürlich die Satelliten-Fantasie von ihm. Er ist ja dabei, seine alte Rakete, die Falcon 9, durch eine neue Starship zu ersetzen. Das ist, läuft noch, funktioniert es noch nicht so richtig, aber er möchte ja zu Raketen, wenn ich es jetzt mal so salopp sagen darf, will er sich so verhalten wie Henry Ford zum Automobil. Henry Ford hat damals mit dem T-Modell das Automobil massentauglich gemacht. Elon Musks Vision und die Vision dieser Firma, die jetzt an die Börse kommt, ist, die Rakete massentauglich zu machen. Er sagt, in einem Jahr wird er jede Woche eine Rakete ins All schicken und in ein paar Jahren potenziell jeden Tag. Das ist also wie in Science-Fiction-Filmen. Und diese Raketen werden beladen mit Satelliten und diese neuen Satelliten sollen dann auch in der Lage sein, als Datencenter mit Sonnenlicht, also Sonnenenergie, den Strom und die Datenmengen zu verarbeiten für die künstliche Intelligenz. Dass sie nebenbei auch noch das Rückgrat für militärische Herausforderungen sind, wissen wir spätestens seit die Ukraine Stalin brauchte für ihre Verteidigung. Und dass er dabei ist, diese Satelliten, also die neuen Satelliten, sind so technisch versiert, dass sie nicht mehr Erdgeräte brauchen, sondern direkt mit deinem Mobilfunktelefonie, also sich verbinden können, so dass er damit auch den gesamten Telekommunikationsmarkt revolutionieren würde. Und er ist faktisch auf der Welt alleine. Alle, die an diese Bewertung glauben, sagen, er hat dort quasi wirklich ein Monopol. Und mit diesem Monopol kann er eben unendlich viel Geld verdienen. Und das ist die Basis dieser Bewertung. Übrigens das Ziel, das steht in seinem Börsenprospekt, dass er eine Riesen-Sonderbonuszahlung bekommt, wie bei Tesla, wenn die Bewertung 7,5 Billionen US-Dollar erreicht. Das ist dann die Hälfte, was alle europäischen Firmen zusammen wert sind in den nächsten 10 Jahren. Nun, es ist ihm alles zuzutrauen, aber es sind inzwischen astronomische Bewertungen, astronomische Größen. Er wird 80 Milliarden aufnehmen. An der Straßenlinie stehen bereits OpenAI und Anthropic. Jeder von denen visiert einen Börsengang an in den nächsten Monaten mit einer Bewertung von jeweils 1 Billion. Wir reden hier also von 4 Billionen neuem Aktienbewertung. Alles Größen, die das, was wir in Europa machen, sowas in den Schatten stellen. Also als alter Mann möchte ich sagen, was du kennst, dass der alte Mann beschwert sich über die Party, aber ist ja auch nicht eingeladen worden. Also bin ich so ein bisschen vorsichtig hier kritisch zu sein. Aber das sind inzwischen Dimensionen, die wirklich nur funktionieren können, wenn es auch diese Monopole am Ende gibt, bei denen man fast sagen möchte, der Hauptteil der Firmen und Menschen der Welt arbeitet eigentlich für die Gewinne dann von 10 Unternehmen in Amerika. Vielleicht wird es so ausgehen, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht.
Hast du schon in deiner Karriere, weil du bist ja doch schon eine gewisse Zeit in diesem Geschäft mit dabei, beobachtest Firmen weltweit, schon Jahrzehnte, hast du schon so eine Zeit mit solchen Firmen, die da aus dem Boden schießen, hast du das schon mal erlebt, hast du das schon mal gesehen?
Noch nie. Wir haben damals gedacht, Ende der 90er Jahre in der großen Dotcom, was sie ja hinterher als Blase herausstellte, ja, das war gigantisch, aber das waren alles, das war Kleingeld, auch in Relation zu den etablierten Unternehmen. Was wir jetzt erleben, ist so oder so, Roman, egal, ob das jetzt eine Börsenblase ist, die irgendwo auch mal zum Teil platzen kann. Was wir erleben, ist eine Revolution. Und das Traurige an dieser Revolution ist, dass wir Europäer nicht mal mehr auf der Reservebank sitzen. Man hat uns zur WM nicht mitgenommen. Wir mussten zu Hause bleiben, weil wir, weiß ich, zu lange Verletzungspause oder wie nennt man das im Fußball. Es ist wirklich was Tragisches, sich das anzuschauen. Ich meine, dort werden also Billionen Werte geschaffen, potenziell. Wir werden mal sehen. Ich bin negativ, kritisch. Nicht, weil ich nicht an diese Technologien glaube, das tue ich. Aber ich glaube nicht, dass Staaten es Einzelpersonen wie Elon Musk erlauben, nachhaltig solche Monopole zu schaffen, von denen auch militärisch und sicherheitspolitisch für einen Staat wie Amerika alles abhängt. Ich sag mal dem Freund, mit dem ich das diskutiere, und die sagen, sie glauben an diese Bewertung, sie glauben, dass es noch höher geht, sage ich, ich sehe die Logik, die ihr dabei habt, nur ich glaube nicht, dass eine US-Regierung auf die Dauer einfach daneben steht und, sagen wir mal, diese Abhängigkeit von einer Einzelperson akzeptiert. Übrigens ganz nebenbei, wenn du den Prospekt liest, es gibt 2 Arten von Aktien. Die du dann kaufen darfst, sind die Aktien, bei denen man nichts zu sagen hat, mehr oder weniger. Elon Musk hat sich die absolute Kontrolle über die Firma. Ist er faktisch nicht mehr austauschbar. Also Ludwig der 14., l'état c'est moi, die Wirtschaft bin ich, möchte man fast sagen. Das hat er jetzt bei Tesla und dann auch bei SpaceX. Das ist alles daran ist einmalig. Nur, und damit komme ich nochmal auf die erste Frage zurück. Tesla soll mit Robotern die Zukunft verändern. Elon Musk möchte mit Satelliten und potenziell, das gehört ja auch zu seiner Unternehmensgeschichte, eine Stadt von 1 Million Menschen auf dem Mars bauen, auf Asteroiden Rohstoffe abbauen. Das sind alles so fantastische Science-Fiction-Ideen, aber seine Idee vor 10 Jahren, eine wiederverwertbare Rakete zu bauen, war auch Science-Fiction. Also muss man vorsichtig sein. Das sind technologische Quantensprünge, die gerade stattfinden, die die Frage stellen, ob die Daten, mit denen unsere Rentenkommission gerade, das ist ja, womit Deutschland sich beschäftigt, mit der Rentenkommission, nicht mit dem All und auch nicht damit, auf dem Mars eine Stadt zu bauen. Nein, wir beschäftigen uns mit der Rentenkommission und zwar mit sehr viel Energie und vollem Einsatz. Dass allein nur die statistischen Berechnungen der Rentenkommission basieren auf einer, ja, weiter Berechnung der Vergangenheit, ökonomisch, während wir davor stehen, dass Roboter menschliche Arbeit ersetzen, dass KI menschliche Arbeit ersetzen, uns überhaupt die Frage stellen müssen, welche Aufgaben bleiben für uns. wie wird in 10 Jahren das Bruttosozialprodukt erwirtschaftet? Ich glaube, man muss jetzt wirklich vorsichtig sein. Irgendetwas, was man auch wie ich als Erfahrung eigentlich aus dem 20. Jahrhundert der Industriegesellschaft mitbringt, in diese Zukunft zu überschreiten. Das ist wie damals, als die Eisenbahnen gebaut wurden in Amerika. Die haben auch Amerika verändert. Übrigens, damals wurden wir heute 3, 4 Schienenstränge nebeneinander gelegt, wie jetzt in der KI. Und viele dieser Eisenbahngesellschaften sind pleite gegangen. Aber der ökonomische Effekt für die Gesamtheit ist eingetreten. Und das ist meine These. Ich glaube nicht, dass Elon Musk diese Monopole besitzen wird. Ich glaube, er ist ein brillanter Innovator, aber man wird ihm nicht diese Monopole besitzen lassen. Ich glaube auch nicht, dass diese KI-Unternehmen diese Gewinne erwirtschaften können, alle, von denen sie glauben. Das heißt, die Bewertungen sind zu hoch, meine persönliche Meinung. Aber der langfristige wirtschaftliche Effekt, den diese Innovatoren, diese, ja, man möchte wirklich sagen, visionären Unternehmer erzeugen, der wird unsere Wirtschaft und die Art, wie du und ich leben werden, tiefgreifender verändern als nur die Tatsache, dass wir mit einem Gemini-Agenten die Präsentation für die nächste Geburtstagsfeier unserer Kinder schnell erstellen lassen.
Heute sprechen wir über Tesla, SpaceX, Anthropic und wie sie alle heißen, die da unglaubliche Bewertungen und Unglaubliches an den Tag legen. Bis vor kurzem haben wir über die Gigafirmen wie Meta, Google beispielsweise, Apple und Konsorten gesprochen, die uns alle gefesselt und beeindruckt haben. Siehst du da auch einen Shift? Was passiert
da? Immer noch tun. Ja, das bringt mich zur dritten Schlagzeile. Google. Google hatte eine große Pressekonferenz. Google, vor 3 Jahren war Googles Bewertung 1 Billion, ist sehr viel, aber nicht mehr der ganz große Spieler. Warum? Dieses Argument war, ChatGPT von OpenAI wird die Suchmaschine von Google ersetzen. Du wirst nicht mehr googeln. Das ist der Begriff, mit dem meine Generation noch aufgewachsen ist. So wie ChatGPT oder was auch immer. Heute hat Google gegeben, dass sie gerade im Endnutzermarkt, also einfach Leuten wie uns, der Marktführer sind, ChatGPT überholen. Gemini wird von, KI-Agent von Google wird von 900 Millionen Menschen weltweit benutzt. Und die Google-Suchmaschine, die ja auch inzwischen, was ich übrigens toll finde, diese KI eingebaut hat, womit du ja unheimlich schnell Daten und Informationen dir besorgen kannst, von fast 3 Milliarden Menschen. Und Google ist fast 5 Billionen Dollar wert. Also, sie haben es geschafft, einer der Spieler zu sein, aber der Preis sind Investitionen von 100, 150, bald 200 Milliarden Dollar jedes Jahr in immer neue Rechenzentren, die immer mehr Energie verbrauchen. Ich weiß noch, vor 6 Jahren war ich auf einer großen Diskussionsveranstaltung. Da wurde von Seiten einer politischen Partei bemängelt, dass wir immer noch der Auffassung sind, unverschämterweise, auch dass Normalbürger unverschämterweise der Auffassung sind, es stehe ihnen das Recht zu, mit einem Flugzeug nach Mallorca in Sommerurlaub zu fliegen. Diese Verschwendung von Energie, von CO2-Ressourcen. Merkwürdigerweise diskutiert kein Mensch mehr darüber, welche Unmengen an Energie wir verbrauchen, um mithilfe von KI unsere Bequemlichkeit zu frönen und die Präsentation vom Agenten erstellen zu lassen für die nächste Geburtstagsfeier der Kinder, statt es, wie früher noch, ein bisschen Quälerei selber zu machen. Der Energieverbrauch, und das ist auch übrigens das Problem Googles, Google kommt nicht mehr hinter der Nachfrage hinterher, diese Daten und damit Energiemengen bereitzustellen. Da kommt wieder Elon Musk ins Spiel, hier schließt sich der Kreis, der sagt, alles kein Problem, ich schieße demnächst so viele Satelliten ins All, die allesamt Sonnenenergie nutzen, um im All das Datencenter zu betreiben und nicht mehr auf der Erde. Das ist wahrlich dann ein solartechnischer Fortschritt, während wir in Deutschland also immer noch Solaranlagen in einer sonnenarmen Region verbauen, Es ist schon, für mich ist das Erschreckendste an der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, was von diesen Visionen alles am Ende funktionieren wird oder nicht. Aber eines ist mir klar, so visionsarm, wie wir gerade ökonomisch durch die Lande laufen, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Da mache ich lieber einmal bei einer Börsenhosse mit und dann gibt's einen massiven Rückschlag und man verliert wieder Geld. Aber auf jeden Fall ist etwas Neues entstanden und das passiert gerade in Amerika, das kann man drehen oder wenden, wie man will. Es entsteht Neues, das Wirtschaft und Leben massiv verändert.
Stimmt dich das optimistisch für die Zukunft? Kann man auch, oder besteht die Möglichkeit, nicht die Gefahr, das ist keine Gefahr, aber besteht die Möglichkeit, dass sich Europa noch anstecken lässt von diesem Innovationsdrang aus Amerika, oder bist du da hoffnungslos fast schon?
Also ich muss ja ehrlich sagen, neben der Tatsache, dass Amerika den Mut hat, einfach Neues zu riskieren, bevor es reguliert. Erst regulieren, bevor das Neue da ist, ist der entscheidende Unterschied der Kapitalmarkt in Amerika. Diese Vision eines Elon Musk, meinst du, die würde von irgendeiner europäischen Bank finanziert werden, wenn du sie hättest? Wenn du Elon Musk wärst und solche Visionen hättest, die wird dir keiner finanzieren, nicht mit den Beträgen. Wir leben in einem Finanzsystem des 20. Jahrhunderts. Wir haben den Euro eingeführt, aber in jedem Land fummeln die Nationalbanken vor sich hin. Und wenn eine italienische Bank eine deutsche Bank übernehmen will, dann vergessen plötzlich alle ihre Liebe zu Europa. Und die deutsche Fahne wird über der Hauptverwaltung gehisst. Und die Politik kommt und sagt, nein, nein, auf keinen Fall darf eine italienische Bank, das ist ja unverschämt, eine deutsche Bank kaufen. Das stellt ja eine mittlere Katastrophe dar. Wir sind viel zu bankenlastig, wir haben zu wenig Kapitalmarkt, wir haben zu wenig Risikokapital. Wir reden über Rente und die Angst vor der Zukunft, obwohl wir die höchste Sparquote haben. Die Amerikaner haben eine Sparquote von 3%, wir haben eine Sparquote von 10%. Wir müssten mal über eine ganz andere Frage reden. Warum sind die Amerikaner in der Lage, mit der niedrigen Sparquote die Technologien der Zukunft zu finanzieren und wir mit der hohen Sparquote was? Die Schulden der Vergangenheit, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich mal eine Diskussion, bei der es nicht um die verdammte Frage der Rentenversicherung geht, von der wir sowieso wissen, dass das alles schwierig ist. Oder die dritte Diskussion zur Gesundheitsreform. Oder irgendeine finale Diskussion darüber, wie der Staat noch irgendwie beim Steuersystem rumkommt. Wir müssen darüber reden, warum wir nicht in der Lage sind, diese technischen Innovationen bei uns entstehen zu lassen, obwohl wir die leistungsfähigen Universitäten, leistungsfähige Studenten und leistungsfähige Arbeitnehmer haben. Mhm. Wie kann es sein? Das ist doch nicht mal nur noch eine Frage, wo die Politik schuld. Das ist auch eine Frage für uns Investoren, eine Frage für Unternehmer. Das ist ein kollektiver Versagen der Europäer, die irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie in der Vergangenheit stehen geblieben.
Ist das nicht auch eine Mentalitätsfrage?
Das wird immer gern gesagt. Natürlich, Amerika, schon als ich ein Junge war, war die Diskussion, Amerika, das ist der wilde Westen, da setzt man sich in Planwagen und fährt ins Unbekannte und hofft, dass was Gutes dabei rauskommt. Europa ist immer so ein bisschen der Verteilungskampf gewesen, weil wir sitzen sehr zusammengepresst auf engem Raum zusammen, haben uns auch hauptsächlich mit Kriegen beschäftigt untereinander, sind ja auch jetzt schon wieder dabei, am liebsten auf dem Thema rumzureiten. Ja, natürlich ist es auch eine Mentalitätsfrage, aber ich weigere mich, das als Mentalitätsfrage zu reduzieren, weil ich es auch als rein formale Frage nehme. Wir haben einen Markt, in dem Banken viel zu relevant sind. Die müssen fusionieren, auf Teufel komm raus. In Amerika hat das Bankensystem, macht ungefähr ein Fünftel der Kreditversorgung aus, der Wirtschaft. In Europa 4/5. Wir sind im 20. Jahrhundert stecken geblieben. Und wenn man anfängt, sich was zu verändern, wie der Versuch einer italienischen Bank, den Markt zu konsolidieren, dann heißt es plötzlich, der deutsche Mittelstand braucht seine kleine deutsche Bank. Und mehr ist das nicht. Eine kleine deutsche Bank, wir nennen das Großbritannien eine kleine Bank. Im internationalen Maßstab völlig irrelevant. Wir müssen einfach akzeptieren, dass sich was verändert. Und Veränderung ist schmerzhaft. Das ist vielmehr unser Mentalitätsproblem. Weder die Politik noch sonst wer will irgendeine Form von Veränderung. Und ja, ich weiß es nicht. Also wenn ich es wüsste, würde ich noch ganz andere Sachen machen. Ich sage, erzähle diese Geschichten einfach nur, weil ich daneben stehe, so ein bisschen wie der alte Mann in der Muppet Show und mit einem anderen alten Mann darüber lästert, die spinnen doch die Amerikaner. Ist doch wieder alles viel zu hoch bewertet. Das wird wie 2000, wird es einen Crash geben. Ja, es hat 2000 einen Crash gegeben. Und ja, der Dotcom-Blase ist geplatzt, aber Dotcom ist geblieben. Die Digitalisierung hat sich weiter fortgesetzt. Die Ideen, die damals entwickelt wurden, ja viel zu euphorisch, viel zu hoch bewertet, haben trotzdem unser Leben verändert. Und genau das sage ich, keine Ahnung, ich glaube, das ist völlig überbewertet. Der ganze Aktienmarkt ist überbewertet, die Zinsen steigen. Das kann ja aber alles richtig sein. Trotzdem, das, was da passiert, wird bleiben. Selbst wenn am Ende die Kurse 30% niedriger sind oder was auch immer. Und da ärgert es mich einfach so als alter Mann da oben, nur noch Kermit den Frosch zu kritisieren, sondern muss einfach mal sagen, der tut wenigstens was hier. Und ich sage ja, ich bin vorsichtig hier bei der Einschätzung, weil die größte Stärke des Alters liegt in der Erfahrung, die größte Schwäche des Alters liegt darin, dass das Neue einem erstmal Schluck auf Beschwerden verursacht. Und das geht den meisten älteren Menschen so. Weshalb ja der Jugend die Zukunft gehört. Und ich glaube, dass wir dadurch, dass wir dieses Land und ganz Europa in so eine Art musealen Erhaltungsbetrieb verwandeln, in dem die Politik viel zu viel macht und die Beamten, ich würde das Beamtentum sowieso komplett abschaffen. Warum soll es überhaupt noch Menschen geben, deren Arbeitsplatz sicher ist, während all die anderen, die deren Gehalt verdienen, mit KI und allen Unsicherheiten leben müssen? Also sorry. Es ist alles 20. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Wenn die technische Veränderung um uns herum disruptiv ist, dann müssen wir auch den Mut zu disruptiver Politik haben. So fasse ich es jetzt mal zusammen, weil ich kann es nicht besser erklären. Dazu fehlt mir einfach dann doch die intellektuelle Fähigkeit.
Boah, ist eigentlich schon das vorweggenommene Wort zum Sonntag. Lieber Lady, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und bis zum nächsten Mal bei Schlagzeilen.
Und ich möchte jetzt mal enden mit diesem berühmten Satz. Wie hieß dieser Film? Änderte sie immer... Alles wird gut.
Super. Ja, wir sind zuversichtlich und wir bleiben zuversichtlich. Danke, Lenny.
Bis dann. Tschüss.